diese Woche im Podcast zu Gast, der Product Manager Dennis Drees.
Wenn man wirklich sieht, okay, ich hab einen krassen Impact gehabt, ich habe wirklich was gebracht. Ja. Wir haben irgendwie vielleicht vorher eine stagnierende Linie gesehen. Das kann User Activity sein, das kann Revenue sein, das kann alles Mögliche sein. Plötzlich geht die irgendwie steil nach oben. Ziemlich cool. Hast du gesehen, dass du was gemacht hast, ja?
Heute bei mir im Podcast der Product Manager Dennis Drees. Dennis, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wer bist du eigentlich und was machst du?
Ich bin Produktmanager bei jetzt einer kleineren Firma und helfe denen eigentlich, die wichtigsten Probleme zu finden und die dann auch zu lösen.
Das klingt ja schon mal spannend. Und du hast jetzt schon ein bisschen was gesagt, aber das klingt für mich noch ein bisschen abstrakt. Was ist denn eigentlich ein Product Manager und was macht ein Product Manager?
Ja, ich glaube, da gibt es viele Definitionen und das hängt auch wirklich davon ab, wie groß der Markt ist, welche Art von Firma das ist. Es wird sehr anders interpretiert teilweise. Ich bin zum Beispiel eher auf der SaaS-Seite, also Software as a Service. Und was wir machen, sind halt Browser-Anwendungen, die in der Cloud liegen und dann auch funktionieren. Und das ist zum Beispiel sehr unterschiedlich zu einem Hardware-PM. Also jemand, der bei Audi arbeitet zum Beispiel und irgendwie sich um das Gefühl, das Fahrerlebnis kümmert, für den ist es wieder was völlig anderes. Und genauso wäre es auch für einen Data- oder AI-PM ein völlig anderer Job.
Aber wenn man jetzt mal deinen Job nimmt, also ein SaaS-Product-Manager, ist er dann wirklich dafür zuständig, für das Produkt, was das Unternehmen herausbringt?
Genau, also eins der Produkte, ne? Klar, wenn es eine kleine Firma ist, so wie in meinem Fall, dann geht es natürlich auch erstmal um das eine Produkt der Firma. Meistens ist dann auch die Firma das Produkt oder andersrum. Aber klar gibt es auch größere Firmen, die auch mehrere Produkte haben, beziehungsweise ein Produktmanager, der sich um einen bestimmten Bereich kümmert. Bei uns zum Beispiel haben wir uns aufgeteilt auf Personas. Ich glaube, da können wir irgendwann auch nochmal rein, aber also im Prinzip die Zielgruppe, für die wir das Produkt erschaffen. Manchmal gibt es halt mehrere Zielgruppen und dann macht es manchmal auch Sinn, dass sich ein Produktmanager um eine Zielgruppe kümmert.
Das verstehe ich. Und wenn man jetzt schon gehört hat, was vielleicht so ein Product Manager ist, vielleicht auch die Frage, wie wird man eigentlich Product Manager? Weil was ich jetzt so gehört habe, ist, dass es ja oft keine Einstiegsposition ist.
Genau, also ich würde mal kurz ein bisschen zurückrudern. Ich glaube, das Produktmanagement, vielleicht kennt man diese Venn-Diagramme, die gibt es häufig, die man vielleicht schon mal gesehen hat, zwischen Business, also mehr so marketingtechnisch, Technologie, also mehr so, wie man jetzt tatsächlich mit dem so einen Code beschreibt oder technisch Probleme löst, sage ich mal. Und dann UX, also User Experience. Und man ist halt irgendwie so dazwischen. Man muss halt irgendwie mit allen Partnern eigentlich sprechen. Man muss mit Marketing sprechen. Man muss mit den Entwicklern natürlich sprechen. Man muss mit den Designern und den User Researchern sprechen. Man muss ganz viel mit den Kunden sprechen. Selber auch. Man hat selber meistens auch einen direkten Draht dann zum höheren Management, weil man eben diese Business, diese Strategie-Seite mit ausbaut, weil man auch finanziell viel Verantwortung hat meistens. Nicht nur was Profit-Loss angeht, sondern eben auch was so Ressourcenverwaltung angeht, auch wo man selber keine direkte, also meistens ist man nicht persönlich verantwortlich für die Mitarbeiter sozusagen, sondern eher für das Produkt. Aber trotzdem muss man irgendwie sich überlegen, wie kann ich mit möglichst wenig Input möglichst viel Output erreichen. Und deswegen braucht man auch als Produktmanager so ein bisschen Ahnung von eigentlich allem, aber zumindest von einem dieser Bereiche. Das heißt, viele Produktmanager, die ich kenne, haben entweder einen sehr business-heavy Background. Viele machen ein MBA zum Beispiel, oder auch haben einfach Betriebswirtschaft studiert, oder was Ähnliches. Mhm. Viele haben einen eher technischen Hintergrund, also eher eigentlich auch, also Physik zum Beispiel kenne ich einige, die das sehr gerne machen, Mathematik, aber natürlich auch Softwareentwicklung, also eher IT. Und dann gibt es einige, wobei ich noch nicht so viele davon kenne oder kennengelernt habe, die vorher einfach Design studiert haben oder User Research zum Beispiel studiert haben. Das sind dann meistens so diejenigen, die eher da reingerutscht sind über andere sozialwissenschaftliche Themen.
Also dann kann man festhalten, dass es nicht den einen Product Manager an sich gibt und dass es kein richtig fester Karrierepfad ist, oder sondern dass es einfach eine große Bandbreite an Product Managern gibt.
Genau, ich glaube, inzwischen gibt es tatsächlich auch Universitätsstudiengänge, die man machen kann. Das ist aber jetzt, glaube ich, erst in den letzten paar Jahren, zumindest in Europa, erst in den letzten paar Jahren irgendwie aufgekommen. Gibt es wahrscheinlich in den USA schon länger, aber hier ist es, also ich glaube, im allermeisten ist es einfach, dass man ein bisschen reinwächst durch die Erfahrung, die man gemacht hat, die Produkte, für die man vielleicht vorher so irgendwie auf eine andere Art und Weise verantwortlich war, und dann halt vielleicht der Einzige war oder derjenige war, der am besten auch Strategie, auch Wirtschaft oder auch Tech oder UX gekonnt hat, sozusagen.
Hier bei Cloudflare sind auch ein paar Product Manager, die waren vorher eben SEs, also Solutions Engineers für das Publikum da draußen, die halt technischen Vertrieb gemacht haben und dann hinterher Product Manager geworden sind. Und das finde ich halt auch ganz cool, weil die sowohl technisch versiert sind, als auch halt Ahnung haben, wie vielleicht so ein Vertriebsprozess abläuft.
Ja, eigentlich braucht man nur so ein Grundniveau eigentlich an technischem und betriebswirtschaftlichem Verständnis, ganz viel Empathie, also wirklich Menschenverständnis eigentlich und dann, ich glaube, am allerwichtigsten ganz, ganz viel Lernbegeisterung. Also du musst halt irgendwie Bock haben, Interesse haben, auf die Leute zuzugehen, ein Problem wirklich tiefgründlich zu verstehen und dann auch offen sein für völlig Neues. Also meistens ist man nicht derjenige, der selber löst, sondern der halt die richtigen Fragen stellt und dadurch, sag ich mal, die Kreativität von anderen aufruft.
Okay, verstanden. Also eine ganz schön große Bandbreite an Sachen, die der Job abdeckt oder zumindest ein großes Spektrum. Und eine Frage, die ich mir stelle, ist, muss man dafür eigentlich programmieren können?
Nein, ich glaube, das hilft. Aber also klar, wenn ich jetzt ein ich glaube generell nicht. Nee. Also ich bin jetzt, wie gesagt, im SaaS-Bereich, Software as a Service. Wir schreiben eigentlich nur Code und ich kann ein bisschen skripten, ein bisschen Code schreiben. Habe es aber jetzt selber noch nie formal gelernt, sage ich mal. Ich habe es mir ein bisschen selber beigebracht. Aber ich habe es noch nie gebraucht. Also wenn, dann eher zum Verständnis. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, das geht wieder ein bisschen auf diese Empathie zurück, dass man nicht abschaltet, wenn einem der Entwickler sagt, hey, ich habe hier ein technisches Problem und schmeißt dir ein paar Jargons irgendwie um den Kopf, dann musst du irgendwie mithalten können. Aber sowas lernt man auch on the job, glaube ich. Also ich würde nicht sagen, dass man das wirklich selber gemacht haben muss, dass man wirklich selber programmieren können muss oder genauso wenig, dass man als ja, Data PM vielleicht schon eher, aber dass man ein bisschen zumindest Datenanalyse kennt im Tiefen, aber oder AI vielleicht auch, aber ich glaube, dass man nicht unbedingt zum Beispiel Ingenieur sein muss, um ein Hardware PM zu sein. Es geht vielmehr darum, Probleme zu identifizieren, zu verstehen und diese wirklich gut zu kommunizieren.
Und wenn du das jetzt gerade sagst, es geht darum, Probleme zu verstehen, wie funktioniert das denn eigentlich? Also du hast gesagt, du bist viel in Kontakt mit Kunden. Gibt es auch Probleme, die du selber irgendwie erkennst? Oder gibt es da auch bestimmte Strategien, wie du Probleme ausfindig machst?
Hunderte, da kann man Bücher drüber schreiben. Genau, also es gibt natürlich, ich glaube, was ganz wichtig ist, was man vielleicht festhalten sollte, ist, dass man natürlich auch einfach, keine Ahnung, also gut im Problemlösen ist und dann kriegt man so einen Job vielleicht und ist trotzdem überfordert, weil es halt einige Probleme gibt, die sehr komplex sind oder die vielleicht nicht in der gleichen Expertise sind. Und da ist es halt wichtig, dass man als Produktmanager auf Frameworks oder auf Methoden zurückgreift, die man nutzen kann, um das Problem tiefer zu verstehen um dem Ganzen vielleicht auch dann im nächsten Schritt nochmal eine andere Ebene zu geben. Also zum Beispiel, vielleicht hat man das schon mal gehört, diese Five Whys, dass man halt einfach fünfmal, dass man sich wirklich zwingt, auch im Interview oder im Gespräch, im Workshop, fünfmal mindestens warum zu fragen, warum ist denn das so? Und dann kommt die nächste Ebene und man fragt halt nochmal warum und dann irgendwann merkt man, ach Moment mal, was ich eigentlich im Kopf hatte als Grundproblem ist eigentlich gar nicht das Grundproblem, es liegt eigentlich an was völlig anderem und was ich als Problem im Kopf hatte, ist eigentlich eher ein Symptom. Das, also erst recht bei so wirklich komplexen Sachen findet man das viel häufiger, als man denkt.
Also es klingt schon mal spannend und nochmal vielleicht kurz auf das Programmieren zurückzukommen, weil ich habe mir in Vorbereitung auf das Interview halt ein paar Jobbeschreibungen durchgelesen, um einfach mal zu wissen, okay, was sind das eigentlich für Anforderungen? Und bei manchen Jobbeschreibungen steht SQL als Anforderung. Und da habe ich mich gefragt, warum eigentlich genau SQL als Product Manager?
Ja, ist eigentlich schade, dass es so sein muss. Aber das ist schon richtig. Also bei vielen Firmen braucht man das. In vielen PM-Rollen braucht man das tatsächlich, einfach um das Problem besser verstehen zu können. Natürlich kann man auch sagen, na gut, du brauchst es nicht, du musst nur die Frage richtig stellen und dann einen Entwickler finden, der es dir macht. Das, je nachdem, wie strategisch man arbeiten kann, ist es auch tatsächlich so, wie viele es machen. Also das wirst du nicht auf allen Jobbeschreibungen finden zum Beispiel. Aber es hilft ungemein. Also SQL ist einfach die Programmiersprache, oder nicht mal Programmiersprache, glaube ich, wenn du es so nennen kannst, weiß ich gar nicht. Aber zumindest so die Sprache, die man nutzt, um Datenbanken zu analysieren und schnell und relativ einfach eigentlich Informationen rauszuholen. Also klar wird das irgendwann komplex, aber ein gewisses Grundverständnis von SQL sollte man mitbringen. In den allermeisten Fällen zumindest in der Tech-Industrie.
Aber das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist Product Manager von einem SaaS-Unternehmen und das war, glaube ich, auch eine Jobbeschreibung von einem anderen SaaS-Unternehmen. Mhm. Und sagen wir mal, die nutzen irgendwie Java oder noch irgendwie eine andere Sprache. Warum dann genau SQL? Also warum dann eigentlich eine Datenbank-Programmiersprache?
Mhm, genau, also wie eigentliche, also normalerweise du schreibst halt den Code, der die Applikation ausmacht, schreibst du halt in einer wirklichen Programmiersprache, die dann auch, also wie Java zum Beispiel, wie JavaScript, gibt auch andere, also Python zum Beispiel wäre eine andere, mit der man viel sowas machen kann. Und dann gibt es halt aber auch SQL eher so als Datenbank-Anfragesprache sozusagen. Also SQL ist nicht dafür gemacht, dass man diese Applikation schreibt, sondern vielmehr, dass man Informationen strukturiert aus der Datenbank bekommt. Das heißt, um es mal wirklich ganz einfach zu machen, wie man SQL nutzt, um Informationen aus der Datenbank rauszubekommen, ist im Prinzip, du schreibst einfach select, dann das, was du möchtest sozusagen, from, das ist dann die Datenbank oder diese Tabelle vielmehr, die du hast, und where sind dann halt die bestimmten, die Konditionen, sag ich mal. Und das ist eigentlich schon alles, was du können musst. Also sobald du weißt, welche Tabelle das ist und welche Spalten in der Tabelle das sind, kannst du eigentlich damit schon relativ zügig herausfinden, was du brauchst, ja. Und wenn du also versuchst, ein Problem tiefer zu verstehen und du hast bestimmte Daten in deiner Datenbank zu dem Problem, dann kannst du eigentlich mit einem Grundverständnis schon sehr viel einfacher quantitative Informationen dazu herausholen. Mhm. Das heißt, du programmierst jetzt nichts, was dann irgendwie später wiederverwendet werden kann in dieser Applikation, die deine Entwickler für dich schreiben, sondern du nutzt SQL einfach nur als eine Möglichkeit, Informationen aus einer Datenbank zu ziehen.
Um dann hinterher datengetriebene Entscheidungen treffen zu können.
Genau, richtig. Also
okay.
Was ich würde sagen, was viele PMs machen oder hoffentlich machen, ist, dass man in der Datenbank schaut, welche Informationen in der Datenbank helfen mir, ein Problem besser zu verstehen und bauen sich dann halt Dashboards von SQL-Queries, um dann auch über einen längeren Zeitraum ein Auge drauf zu halten, wie entwickeln sich denn diese Zahlen.
Mhm. Und du kannst ja auch ein bisschen SQL, richtig?
Ich kann auch ein bisschen SQL, ja.
Und du hast ja vorhin gesagt, du hast es so ein bisschen dir selber beigebracht. Das hat sich auch auf SQL bezogen, oder?
Auf beides, ja. Also ich habe mir SQL beigebracht, hatte da, wobei ich da Hilfe hatte, und habe dann später mir auch Python und JavaScript beigebracht, ja.
Okay, und wenn wir jetzt so ein bisschen mal die Anforderungen geklärt haben, vielleicht auch noch mal so ein bisschen die Abgrenzung, weil ich habe mich halt gefragt, unterscheidet sich denn eigentlich der Product Manager vom Product Owner, den man zum Beispiel von Scrum kennt?
Also eigentlich nicht. Sollte, also nicht unbedingt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das jemals gewollt war. Aber aktuell ist es häufig so verstanden, das stimmt schon. Also Scrum ist halt ein Framework oder eine Art zu arbeiten, das man interpretieren muss. Und es basiert halt auf Schriften, Zusammenfassungen, Research und so weiter und so fort, das man interpretieren muss. Und ich glaube, das ist ganz häufig auch eher aus der Tech-Seite, also von Entwicklern sozusagen, die damals, hat man IT gesagt, kamen und das eher verstanden haben als so das Pendant, das Business-Pendant zu ihrer Arbeit. Mhm. Was ja eigentlich auch richtig ist, ne? Das tun wir ja immer noch. Nur wurde es halt häufig so interpretiert, dass der Product Owner, wie beschreibt man das? Also, dass er eigentlich sehr, sehr eng mit dem Entwicklungsteam arbeitet und eigentlich so etwas wie ein Projektmanager darstellt. Also jemand, der Anforderungen annimmt, der die, sag jetzt mal, übersetzt auf technisch, und die dann mit dem Entwicklungsteam abarbeitet. Das finde ich aber sehr schade. Also ich glaube, dass man, wenn man in einer PO-Rolle arbeitet, eigentlich eine sehr ähnlich strategisch und sehr ähnlich User- oder Nutzer-enge Arbeit hat oder haben sollte. Dennoch wird meistens Produktmanagement strategischer interpretiert. Mhm. Also auch wenn ich nach einer neuen Stelle suchen würde, würde ich wahrscheinlich eher nach einer Produktmanagement-Rolle suchen, eher als einer Product-Owner-Rolle, ganz einfach, weil diese Assoziation als Product-Owner nur so eine Art Projektarbeit für das Tech-Team zu sein, das würde mir nicht gefallen.
Okay, wusste ich nicht, also wirklich interessante Einblicke hier. Und vielleicht jetzt ein bisschen auf dich bezogen. Wie bist du denn eigentlich Product-Manager geworden? War das für dich eine aktive Entscheidung?
Also bin ich ein bisschen reingefallen. Also am Ende ja, es war eine aktive Entscheidung am Ende, aber ich habe meine, also um jetzt mal ganz, ganz weit zurückzugehen, ich habe meine Abschlussarbeit mit Deloitte geschrieben damals, also im Consulting-Bereich, bin dann dadurch auch eigentlich per Zufall zu Dropbox gekommen. War auch nicht der Plan, aber ich hatte keine Lust auf Accounting für irgendwie 5 Jahre mit einem ganz klaren Plan, wo man in 2 Jahren ist und in 5 Jahren ist. Das war mir irgendwie zu eng. Hab dann gesagt, okay, ich suche mir was anderes. Und dann hat ein Freund von mir eine Stellenausschreibung von Dropbox gesehen und dachte sich, hey, die schicke ich mal Dennis. Wir sind immer noch gute Freunde, alles gut. und habe dann aber in Dropbox selber eigentlich gemerkt, wie sehr ich dieses Techie wirklich mag. Also wie ich auch dann zum Beispiel ne, SQL gelernt habe, mir selber beigebracht habe und dort gemerkt habe, boah, da gibt's so viel zu entdecken. Es ist einfach richtig Spaß, sich da tiefer reinzudenken. Und war dann eigentlich eher, also ganz zu Anfang im technischen Support, hab dann in einem kleinen Team mich ein bisschen spezialisiert und bin nachher sowas geworden wie Product Operations Manager, was einfach sehr spezifisch sich anschaut, wie kann ich diese Probleme der Kunden und Nutzer erstmal verstehen, quantitativ aufarbeiten und dann auch an Produktmanager zum Beispiel erklären. Also wie erkläre ich die Probleme, die dahinter stehen, die man halt im Support irgendwie jeden Tag hört, aber die Produktmanager vielleicht noch nicht priorisieren können zum Beispiel. Ne? Und durch diese Zusammenarbeit mit den Produktteams habe ich dann gemerkt, dass mir das super gefallen würde eigentlich. wusste damals noch relativ wenig bis in den letzten Monaten bei Dropbox, bevor ich dann gekündigt habe. Aber muss sagen, ich hätte da schon das Interesse eigentlich erkannt, währenddessen ich bei Dropbox gearbeitet habe. Genau, und dann, als ich dann einen neuen Job gesucht habe, habe ich dann ganz konkret nach Produktmanagement-Jobs gesucht. Aber ich glaube, da wäre ich direkt von den Leuten nie drauf gekommen.
Und jetzt hast du schon viele Sachen gesagt. Und eben, wenn du von die Leute so in die Tech-Branche gegangen bist, du hast gesagt, dir war das alles ein bisschen zu starr vielleicht. Dann war es vielleicht auch war das dann auch so ein Culture-Ding? Also, dass du gesagt hast, du möchtest einfach auch in eine andere Arbeitskultur, oder war das mehr so, dass du keinen vorgefertigten Weg gehen wolltest, oder vielleicht beides?
Wahrscheinlich ein bisschen beides, aber also mir wurde halt gesagt, hey cool, danke für die Abschlussarbeit, wir hätten schon Interesse irgendwie, aber das würde halt bedeuten, du machst jetzt irgendwie ein Jahr Accounting nur in Wien, wenn du gut bist, dann können wir in 2 Jahren über ganz Österreich sprechen und in 3 Jahren dann vielleicht so über ganz Dach, also ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, und wenn du dann richtig gut bist und dich da entsprechend darauf bewirbst, dann können wir vielleicht über internationale Aufträge reden. Und ich habe International Business studiert, also das war für mich so, okay, ich möchte jetzt schon ein bisschen mehr raus, ich möchte schon ein bisschen mehr was machen, auch mit internationalen Kunden und Mitarbeitern arbeiten. Für mich war also klar, das ist nichts für mich und ich müsste mir was anderes suchen.
Und dann bei Dropbox hast du ja gesagt, du hast dann als technischen Support angefangen oder im technischen Support angefangen und hast dann dich da so ein bisschen entwickelt. Und hier vielleicht einfach die Frage, wie du die Zeit damals dort empfunden hast, was so deine Highlights waren und vielleicht auch die Learnings aus der Zeit.
Es ist wirklich schwer zu beschreiben, aber ich glaube, es war so die geilste Zeit. Es ist wirklich ehrlich, auch jetzt, wenn ich noch mit meinen Ex-Kollegen spreche, höre ich immer wieder so, ich weiß gar nicht, wo die Zeit, also warum sich das so geändert hat danach. Dropbox ist eine unglaublich diverse und also qualitativ wahnsinnige Firma. Die Kultur, die ich da erlebt habe, war für mich Wahnsinn. Vielleicht bin ich einfach, war es einfach so der erste große, coole Job, den ich hatte, mit irgendwie Anfang 20. Da verliebt man sich schon eher in den Job, glaube ich, als jetzt irgendwie Ende 30 oder Mitte 30. Aber ich glaube trotzdem, auch wenn ich jetzt immer wieder von anderen höre, die haben alle die gleichen Erfahrungen gemacht. Also bei solchen Firmen lernt man unfassbar viel, unfassbar schnell. Ich glaube wirklich, dass man dort ich war jetzt 4 Jahre da, dass man irgendwie in 2 bis 5 Jahren dort mehr lernt als in 10 Jahren in anderen Firmen. Ziemlich sicher.
Das glaub ich auch. Und vor allem, was diese Firmen ja oft irgendwie gemeinsam haben, ist das schnelle Wachstum. Und dieses schnelle Wachstum, finde ich, macht halt so viel möglich. Das heißt auch, dass Leute, die halt jung sind, dass sie schnell irgendwie weiterkommen, die können schnell aufsteigen, es entstehen neue Ressorts, wenn man sich irgendwie umschaut und die Produkte werden entwickelt, dann kann man teilweise selber dann was mit aufbauen und das erlebe ich auch gerade. Also es gibt einen bei mir im Team, der hat sich jetzt sozusagen seine neue Stelle selber geschaffen und das finde ich halt schon cool, dass es halt einfach geht und vor allem, ich bin ja auch in einer, ich sag jetzt mal, Junior-Sales-Rolle. Und der macht halt jetzt was sehr Unterschiedliches und auch diese verschiedenen Wege, die halt die Leute bei mir im Team gehen. Das heißt, du fängst zwar irgendwie im Sales an und du lernst die Produkte kennen, aber du bist da nicht festgenagelt drauf. Und ich fand das, also ich hatte ja auch, ich sag jetzt mal, Jobangebote von größeren, etablierteren Firmen oder größer weiß ich jetzt gar nicht, wenn man es jetzt am Market Cap nimmt, aber halt so etabliertere Firmen und da war es halt dann ziemlich strikt. Das erste Jahr, so wie du auch gesagt hast, das erste Jahr sieht so aus. Im zweiten Jahr, das läuft so. Im dritten Jahr, das läuft so. Und dann habe ich gefragt, okay, und wann kann ich dann zum Beispiel mein Territorium übernehmen, also Sales-Territorium? Und kann ich das hier in Bayern auch machen? Vor allem, das wäre halt auch so Vertrieb gewesen, wo du halt noch mit einem Auto teilweise fährst. Und das war auch schon Hardware, also es war Hardwareverkauf. Und da hieß es halt, ja, wenn halt dann, glaube ich, jemand sozusagen in Rente geht oder wenn halt eine Stelle frei wird, dann dachte ich mir so, okay, nee. Also das war halt so eine, das hat mir halt nicht gefallen.
Genau, kann ich voll nachvollziehen. Ne? Also es war dort häufig so, dass man halt, also bei Dropbox war es halt so, du hast einen Fehler erkannt und dann wurde es von dir erwartet, dass du das auch dann löst oder findest, wie man es löst. Ne? Also ganz häufig habe ich halt irgendwie ganz am Anfang gesagt, so, hey, das und das, dieser Prozess ist irgendwie komisch, wenn wir das so und so machen würden, dann würden wir doch irgendwie viel mehr Zeit sparen oder sowas in Richtung. Dann drehen die sich halt um und sagen so, ja, dann mach doch. Also da
Ja,
gab es
ist cool.
keine, und ich war irgendwie ein paar Wochen im Job, ne? Und das war einfach völlig für mich eine neue Welt, dass man dort auch dann wirklich Ownership und Resources und du bekommst halt alles. Du, wird halt gesagt, ja, ist eine gute Idee, mach. Was brauchst du von mir? Und diese Ownership, die, glaube ich, kriegt man so jung bei wenigen Firmen.
Definitiv, also auch super spannend. Wenn du sagst, Learnings aus der Zeit, was waren die vielleicht so Schlüssel? Sachen, die du mitgenommen hast und die du vielleicht Leuten, die gerade ins Berufsleben starten, die du denen mit an die Hand geben möchtest.
Also habe ich vorhin schon gesagt, einfach immer offen sein für Neues, auch wenn es nicht deine Idee war. Ich glaube, ich habe einfach, ich war damals irgendwie schon ein bisschen Sturkopf, aber habe halt schon neue Ideen gehabt und kam halt mit diesen Ideen da rein und dann wurde mir halt relativ schnell klar, warte mal, die sind alle viel schlauer als ich. Ich glaube, ich höre mal kurz zu und habe dann tatsächlich viel mehr gelernt. Also ich glaube, dieses, dass man das Gefühl hat, die anderen, ich bin hier der Dümmste im Raum, das ist unglaublich wertvoll. Das ist etwas, das man immer suchen sollte, glaube ich. Man wirklich versuchen, hey, also wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie gerade der Schlauste im Raum und man hat irgendwie alle Antworten und man weiß nicht mehr, was man so richtig lernen muss, dann bist du im falschen Job oder in der falschen Rolle zumindest. Da musst du was dran tun.
Ja, klingt auf jeden Fall gut. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen das, was zum Beispiel letzte Woche war, Waldemar hier. Also weil hier an
Der
die
Waldi,
Zuhörer,
cool.
okay, der Waldi von Avery, weil Dennis ist auch aus der Avery Mafia sozusagen. Und Waldi hat erzählt, gerade dass junge Entwickler und generell viele junge Menschen sich oft beschweren und wahrscheinlich auch ein bisschen arrogant sind. Ja, und er hat sich selber mit eingeschlossen. Und ich glaube, auf mich hat das auch zugetroffen, weil man halt schon, ich glaube, man hat sich, wenn man jung ist, überschätzt man sich oft. Und wenn man halt mehr zuhört und das halt dann auch reflektiert, dann glaube ich, kann man halt wirklich im Team gemeinsam die besten Ergebnisse erzielen.
Voll. Also erst recht, wo wir über Produktmanagement reden, man hat selber meistens nicht die besten Ideen und du hast halt irgendwie ein Team von Entwicklern und von Designern und vielleicht sogar User Researchern, für die ist es deren professioneller, also deren Berufung eigentlich Probleme zu lösen. Ja, du bist derjenige, der die Probleme definiert, der sie gewichtet, der dir sagt, was die wichtigsten und die wertvollsten Probleme sind. Und dann hast du ein Team, das dir nicht nur helfen kann, sondern wahrscheinlich auch selber übernimmt, diese Problemlösung zu finden.
Und wenn wir jetzt über Dropbox gesprochen haben, es gibt ja auch den Konkurrenten Box. Und was mich so interessieren würde, ich weiß nicht, wie es aktuell ausschaut, aber ich glaube, die Börsenkurse, die waren dann nicht so herausragend. Deshalb ist einfach meine Frage an dich, wie schätzt du das Geschäftsmodell von diesen beiden Firmen heutzutage ein?
Erstmal glaube ich nicht, dass Box immer noch ein Konkurrent ist von Dropbox, ehrlich gesagt. Das war vor 4 Jahren oder so mal so. Aber ja, nee, nicht noch mal, noch weiter weg, glaube ich. Also wenn ich mir, gut, du bist jetzt auch im Investment ein bisschen unterwegs, das heißt, du weißt wahrscheinlich, wovon ich spreche, und ich sage, nein, also ich glaube, der Market Share von Box liegt bei unter 10%. Der größte Market Share, ich glaube, das hat Google Drive mit so 30%. Dropbox liegt zwischen 25 und 30, irgendwie so. Und dazwischen liegen halt irgendwie nochmal Welten. Und ich glaube, da muss, also wenn du das aufholen möchtest, dann muss was komplett Neues her. Da musst du das Produkt neu denken, da musst du den Markt neu denken, da musst du dich spezialisieren oder halt wirklich komplett neu aufrollen. Und wenn ich dann, ich habe mir jetzt einfach mal, weil du hast mir, hast mich, glaube ich, so was Ähnliches schon mal gefragt, und wenn ich dann mir die Release-Announcements anschaue, zum Beispiel auf Boxes Webseite und lese mir die durch von 2021, 2022, dann lesen die sich wie die Release-Announcements von 2018, 2019 von Dropbox. Das kannst du nicht bringen. Also die kopieren halt inzwischen scheinbar viel. Bin ja auch schon seit längerem jetzt raus bei Dropbox. Ich weiß nicht, wie die das aktuell selber sehen. Aber man hat damals schon probiert, sich vor dem IPO war das noch, sich als Collaboration-Plattform zu etablieren. Und das, glaube ich, haben die recht gut hingekriegt mit Dropbox Business und Dropbox Enterprise. Und haben dann halt auch diese privaten Nutzer mehr angesprochen. Aber diese privaten Nutzer, ich glaube, da gehört es einfach nicht so zum täglichen Leben, diese Collaboration. Also, dass man irgendwie eine Datei hochlädt und die dann halt teilt mit Freunden. Gut, das werden dann irgendwie Rezepte sein oder so, ne? Aber damit machst du halt kein Geld. Mhm. Natürlich ist das bei Dropbox Business was völlig anderes, wenn du irgendwie ein Marketing-Team bist. Und das Marketing-Team hat jetzt Freelancer auf der ganzen Welt zum Beispiel. Damit kannst du schon Geld machen. Und jetzt haben die es aber ein bisschen umgedreht. Ich finde, das haben die eigentlich gut gemacht in den letzten 2 Jahren. Und deswegen weiß ich auch nicht so richtig, warum der Share-Preis noch nicht da ist, wo ich ihn gerne hätte. Aber die haben halt sich ein bisschen auch auf diese Freelancer gestürzt, ne? Also die haben sich überlegt, okay, in welchen Bereichen kann man mit wirklich High Performance Uploads, Downloads und dann halt Collaboration wirklich punkten. Das sind so Sachen wie, also riesige Dateien hat man häufig in Marketing, hat man häufig in Design Schmieden zum Beispiel, hat man häufig in, ja, wahrscheinlich sogar öffentlichen Diensten, je nachdem, und haben sich aber dann halt auf diese Freelancer gestürzt von Designern zum Beispiel oder Werbungsagenturen und solche Sachen. Ich habe jetzt vor kurzem auch gelesen, dass sie dann endlich, es war mal damals eine ganz graue Idee bei Dropbox, als ich da noch angestellt war, dass man diese Dateien ja auch eigentlich zum Verkauf stellen könnte. Also ich bin ein Designer, ich erstelle irgendwie ein tolles neues Design, lade das bei Dropbox hoch, um es halt irgendwie zu verschicken. Aber es gibt halt noch kein Interface, um das zu verkaufen, wie jetzt bei
OpenSea.
Ja, oder Etsy oder so, ne? Also ja. Solche Sachen wären schon, glaube ich, wären immer schon cool gewesen. Das ist, finde ich, einen ganz spannenden neuen Revenue Stream. Kann ich mir vorstellen, dass es nochmal irgendwie hochgeht. Aber ich muss doch wirklich sagen, das ist halt ein Fall sink and share, ne? Also ist jetzt irgendwie nicht Tesla oder so.
Ich kann mir gut vorstellen. Halt so Google Drive zum Beispiel, also Google Drive ist halt jetzt auch ein super Konkurrenzprodukt dazu.
Ja, voll. Und
auch Privatnutzer, also ich habe mir jetzt mal angeguckt, weil ich auf Apple umgestiegen bin, wie ich halt mich am besten produktiv organisieren kann. Und da haben ganz viele gesagt, oder fast alle von diesen, ich sag's jetzt mal, Produktivitätsgurus haben gesagt, die haben eigentlich fast alles auf Google Drive. Und wenn es irgendwelche wichtigen Dateien sind, dann machen sie irgendwie nochmal ein Backup auf einen PC oder nochmal auf einer Festplatte oder irgendwas oder auf ein NAS. Aber die arbeiten nur mit Google Drive. Und ich arbeite jetzt unglaublich gerne auch mit Google Drive, weil man gibt halt die Dateien einfach frei an seine Freunde, die man halt freigeben möchte. Fast jeder hat ein Google-Konto oder ich kenne eigentlich keinen in meiner Generation, der kein Google-Konto hat. Und es ist halt wirklich seamless. Und bei den ganzen Unternehmen ist es auch so. Also ich war jetzt oder kenne wirklich viele Leute, die einfach einen Google Drive haben und dann auch mit der G Suite arbeiten. Und ja, weil ich meine, Microsoft Office brauchen halt viele Teams nicht. Das brauchst du halt vielleicht als Finance-Team und als Legal-Team. Aber ansonsten macht man ja nicht, ich sag jetzt mal, oder die wenigsten Leute machen so komplexe Sachen in Excel, die du halt nicht in, ich sag jetzt mal, in Google, keine Ahnung, wie das jetzt heißt, Google Tabellen oder so abbilden kannst.
Ja, schon, aber du redest, ne, von privaten Nutzern. Ich find's eigentlich ganz spannend. Also, ich stimme dir vollkommen zu, ne? Ich persönlich habe auch viele Sachen auf Dropbox, Google Drive. Obwohl ich auch immer noch einen Dropbox-Account habe und den auch bezahle. Aber ich glaube, der große Vorteil von Dropbox ist einfach, dass es, wenn man, dass es einfach so viele Menschen gibt, die das privat nutzen, und die damit gute Erfahrungen gemacht haben, die das auch in die Arbeit mit reinbringen und dann halt quasi bottom-up wachsen. Das heißt, du kannst irgendwie sagen, also ist im Prinzip ein super einfaches Ding. Du kannst halt als Dropbox Salesperson, kannst du in die Datenbank gucken, kannst sagen, wie viele Nutzer habe ich denn mit dieser Domain auf Dropbox als private Nutzer zum Beispiel. Mhm. Und siehst halt, das sind, okay, 20 vielleicht für diesen Bereich. Dann ruft man bei der IT an von, keine Ahnung, dieser Firma und sagt, hey, habt ihr nicht Lust auf Dropbox? Nee, brauchen wir nicht, ist Cloud, wir machen kein Cloud, irgendwie sowas in Richtung. Und sagst du, naja, aber ihr macht das schon, das wisst ihr halt vielleicht noch nicht. Wollen wir mal drüber reden, wie man sowas sicher macht? Und ja. Dann ist es wieder eine völlig andere Unterhaltung. Ja, also ich glaube, dass Dropbox eigentlich weiterhin unglaublich wertvoll ist und auch noch weiterhin werden wird. Ich bin mir nicht sicher, warum das aktuell noch nicht so im Share-Preis ist. Aber trotzdem Market Cap von, was ist das jetzt, 8 Billionen, 8 Milliarden oder so? Ist auch nicht verkehrt.
Hier nochmal Hinweis an alle Hörer, ist keine Anlageberatung hier.
Ja, genau. Bin lange raus.
Ja. Genau, der Disclaimer ist auf der Webseite. Aber ja, spannend. Ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Oder ob halt, ich sage jetzt mal, andere Cloud-Provider dann nicht doch auch noch stärker in den Markt reingehen. Und aber jetzt vielleicht so ein bisschen zu deiner aktuellen Rolle, weil ich darüber am wenigsten weiß und mich das auch sehr interessiert. Und du arbeitest ja jetzt gerade bei Tradelink. Und kannst du da einfach mal sagen, was macht denn das Unternehmen eigentlich?
Klar, es ist quasi Logistik oder Tech-Logistik, Logistik-Tech. Und worum es da geht, ist, dass wir im Prinzip den Lagerhäusern, den Lagern helfen, zu verstehen, welche Ladung, welche Güter sozusagen kommen denn an, mit welchem LKW, zu welcher Uhrzeit, auf welcher Rampe. Und das hilft dir halt ungemein, deinen Tag zu organisieren oder deine Woche zu planen, sag ich mal, deinen Monat zu planen, weil du plötzlich nicht mehr um 6 Uhr morgens 20 LKWs vor der Tür stehen hast, von denen du gar nicht wusstest, dass sie kommen, von denen du gar nicht weißt, wie viel die geladen haben, also wie lange du ungefähr brauchst, die zu entladen. Und du hast vielleicht nur 2 oder 3 Rampen und musst die jetzt irgendwie über den Tag verteilt ab und zu, also nach und nach abladen, hast du also auch null Priorisierung drin. Du weißt gar nicht, was hast du denn geladen, mit welchem Kunden kommst du eigentlich, welche Sachen sind da drauf, die ich jetzt gerade vielleicht dringender brauche als andere. Und ich finde es unfassbar, wie wenig die wissen, wenn die morgens die Hallen aufschließen. Also das läuft immer noch über Fax, über Telefon. Und das, manchmal melden die gar nichts an, die schicken einfach einen LKW, der halt dann sagt, hier, ich komme aus Weißrussland und ich habe das und das geladen, ich komme zum Entladen, bitte entlade mich. Ja, und natürlich gibt es da Sprachbarrieren, es gibt da keine Informationen und die müssen erstmal vielleicht die E-Mails durchsuchen und finden dann nachher doch keine E-Mail, die dazu passt und dann hat der irgendeine Referenznummer, die nicht wirklich passt oder die unbekannt ist, weil der vielleicht von einer anderen Referenz spricht als der Kunde selbst. Also es ist unglaublich spannend, wie viel da noch nicht gelöst ist und ich kann mir, also ich lerne ja immer irgendwie jeden Tag noch, was es noch so alles gibt und ich konnte mir lange nicht vorstellen, dass man tatsächlich One-Day-Delivery, wie Amazon das macht, machen kann. So, also die schicken sich Fax. Wer macht denn das noch heutzutage? Das ist verrückt. Oder melden halt an, hier, Kollege, ich bin der und der Kunde, der müsste heute in LKW ankommen, der hat das und das geladen und legt dann halt auf. Und ich mir denke, hä, das ist doch keine Geschäftsbeziehung. Also, wie könnt ihr denn so eure Wochen planen? Das ist ja unglaublich für mich. Also.
Ich finde das auch verrückt und das erinnert mich an so eine Vorlesung, die ich mal hatte. Da war, glaube ich, der ehemalige CIO von Wacker Chemie da und er hat auch gesagt, dass ein Mammutprojekt von denen war, einfach Echtzeit-Tracking zu ermöglichen. Und er hat gesagt, ja, wir kennen das alle von Amazon und wir halten das für selbstverständlich, aber in der Industrie ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Und das ist auch unglaublich schwierig. Und wenn du jetzt von dem allen erzählst, ist es dann so, dass ihr auch sozusagen Echtzeit-Tracking ermöglicht?
Vielleicht mal irgendwann. Also werden wir bestimmt tun. Ich kann jetzt nicht zu tief in die Roadmap reingehen, aber trotzdem ist das natürlich auch etwas, das, wie du schon sagst, viele erwarten das und das ist durchaus auch etwas, das man, glaube ich, ermöglichen kann und muss. Aber ich glaube, wir werden es anders machen als viele der aktuellen Industrie, denn da geht es jetzt viel um wirklich Hardware zu verkaufen, die dann in den LKWs mit verbaut ist, die zentral irgendwie abgerufen werden. Das kannst du halt bei vielen einfach nicht erwarten. Also wir haben einen unglaublich krassen Markt, erst recht in Europa. Du hast einen sehr, sehr, sehr verteilten Markt und es gibt halt super viele Subunternehmer. Das heißt, du hast eigentlich einen Vertrag oder eine Geschäftsbeziehung mit einem Kunden. Und dieser Kunde hat dann irgendwie einen Subunternehmer oder sag ich mal jetzt, das ist hier ein Kunde oder vielleicht ein Lieferant, der hat einen Spediteur, der für ihn diese Transporte organisiert. Der Spediteur hat vielleicht selber gar keine LKWs und ruft einen Frachtführer an und der fährt einfach nur. Oder es gibt nochmal einen Subunternehmer, weil der sagt, naja, ich habe jetzt gerade keine frei, aber es gibt irgendwie Subunternehmer, die der kennt, die einfach anruft, wo er sagt, hey, könnt ihr da kurz einen LKW hinschicken? Fahrt bitte von A nach B. Und das ist halt, also stell dir das Netzwerk vor. Ne? Das ist, also für mich ist das halt, das ist so der Grund, warum ich bei Tradelink bin. Du hast eigentlich ein Netzwerk, das ist unglaublich. Mit jedem Transport hast du mindestens 3 Parteien involviert. Mhm. Meistens sogar 5. Und die wissen das gar nicht voneinander. Also da kommt manchmal halt ein LKW an. Wie gesagt, es gibt viele weißrussischen oder polnischen oder so, also viele generell aus Osteuropa, die halt einfach Transporte als Dienstleistung quasi anbieten. Und es kann gut sein, dass du als Lagerhaus überhaupt nicht weißt, welcher LKW mit welcher Firma denn da jetzt ankommt, weil weder der Spediteur noch der Kunde oder der Lieferant diese Firma kennen.
Das klingt unorganisiert und ich finde auf jeden Fall cool, dass ihr da was macht. Ja, ich denke generell auch eine coole Branche, weil ich glaube, da gibt's halt noch nicht so viele Lösungen. Ich habe auch mal sowas gehört mit Lagersoftware, dass es auch so eine Branche ist, die auch ganz interessant ist. Und ja, was mich halt da auch interessiert, weil ich jetzt mich ja viel mit der Blockchain beschäftige oder beziehungsweise nicht unbedingt nur Blockchain, beziehungsweise auch Distributed Ledger Technologies. Und ich wollte dich einfach mal fragen, ob es für so ein Supply Chain Management Sinn macht, eine Blockchain zu benutzen.
Ganz bestimmt. Also ist eigentlich dafür gemacht, wenn man sich das mal überlegt, dass es gibt halt Smart Contracts, diese Tokens zum Beispiel, die man nutzen könnte auch. Und generell so ein Digital Ledger ist eigentlich das, was du in der Logistik oder in Supply Chain Management, glaube ich, sehr gerne hättest. Der würde bestimmt Sinn machen, absolut. Wie gesagt, ich kann nicht zu tief in die Development reingehen, aber ist etwas, das wir uns, mit dem wir uns beschäftigen, wo wir auch schon reingeguckt haben und wo wir natürlich auch Interesse haben.
Weil das war jetzt auch was, ich habe ja so einen Kurs am MIT gemacht, der 6 Wochen ging und da war unter anderem auch ein Unternehmer aus der Türkei da und der macht halt Vertrieb oder beziehungsweise der ist so Import-Export ganz klassisch von vielen großen amerikanischen oder auch anderen europäischen, ich nenne es jetzt mal Industrieunternehmen und verteilt halt dann da die Produkte. Und da haben wir auch mal so eine Session gemacht, wo wir darüber einfach nachgedacht haben, wie man das da halt benutzen könnte oder generell im Supply Chain Management. Und da gibt's ja auch diese Gedankenspiele, wo man tracken kann, wie zum Beispiel Medikamente gefertigt werden und wie lange die wo liegen und überall, wo die hinkommen, wird halt irgendwas auf die Blockchain geschrieben. Mhm. Und am Ende des Tages kann der Endverbraucher einfach beispielsweise den QR-Code scannen. Und dann weiß er ganz genau, wo die Medikamente hergestellt worden sind, wo die herkommen. Und sowas finde ich eigentlich auch eine coole Idee bei vielen Sachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auch nachhaltige Sneaker mir kaufen möchte. Da gab es ja irgendwie so eine große Dokumentation jetzt mal auf YouTube. Ich weiß nicht mehr von welchem Channel. Aber wo die halt aufgedeckt haben, dass teilweise irgendwie neue Schuhe geschreddert werden, um diese nachhaltigen Sneaker herzustellen. Und irgendwelche Sneaker recycelt werden sollten und so weiter, die dann einfach zur nächstgelegenen Müllverbrennungsanlage gefahren worden sind. Und es geht ja auch in die andere Richtung, also nicht nur Entsorgung, sondern auch, woher kommt das Zeug? Und das fände ich schon cool, wenn man halt das als Endverbraucher auf einer Blockchain hätte, was halt für mehr Transparenz sorgen würde.
Ja, ich glaube, das ist mal ein anderes Problem, aber also definitiv, ne, wenn du wirklich alles auf der Blockchain hast, und das wirklich dann auch so absichern kannst, dann wird das für viel mehr Transparenz sorgen. Ich glaube, Transparenz ist sowieso etwas, das die Supply Chain viel mehr braucht, auf jeden Fall. Aber es ist ja, man kann ja sogar schon viel kleiner anfangen, mal zu sagen, ich schicke dir, keine Ahnung, aus China zum Beispiel, schicke ich dir einen Container voll mit 50.000 Schuhen. Keine Ahnung, ob das jetzt gerade Sinn macht, aber sowas in der Richtung. Und es kommt halt an bei dir 6 Wochen später, dass das vorher, also wo das entladen wurde vorher, ob der Container tatsächlich erst dann aufgemacht wurde, ob das die gleichen Schuhe sind, ob das wirklich 50.000 Schuhe sind oder ob das vielleicht irgendwie 45.000 sind, wenn sie bei dir ankommen, aber tatsächlich 50.000 waren, als sie losgeschickt wurden. Das sind so Sachen, die man auch einfach schon mal darlegen kann, ne? Und das sind so Kleinigkeiten, das heißt Kleinigkeiten, das ist schon sehr, sehr komplex, aber das sind schon mal so die Beginne, die Anfänge, glaube ich, von mehr Transparenz in der Supply Chain, die jetzt auch nicht gerade glänzen kann mit der Transparenz, die sie aktuell haben.
Definitiv. Auch jetzt muss ich wieder jemanden aus dem Podcast zitieren. Hier war in der dritten Folge war mal Michael Markovici im Gast, zu Gast. Der war, ich glaube, mal mehrere Jahre lang Europas oder sogar der weltweit größte eBay Power Seller. Und er hat auch in seinem Buch halt geschrieben und mir auch erzählt, dass das echt schwierig war, manchmal die Produkte aus China zu bekommen. Und manchmal dann halt auch Probleme, dass es halt einfach Probleme mit den Produkten gab. Oder irgendwo ist was passiert, zum Beispiel, ich glaube, die haben mal Sofas bestellt und irgendwo gab es einen Wasserschaden, ja. Und dann ist halt auch die Frage, wer haftet dafür? Und man kann das natürlich absichern, aber der eine sagt natürlich nein, das war schon vielleicht vorab so. Und vielleicht gerade, wenn halt mehrere Spediteure involviert sind, dann ist halt so die Frage, die Suche nach dem schwarzen Peter. Und ja, also finde ich echt spannend.
Ja, und auch wie krass, also so wie es gerade festgehalten wird, du hast ein Stück Papier, das teilweise mit Bleistift unterschrieben wird vom Fahrer und von dem Rampenmitarbeiter, dass die Ware angekommen ist. Aber wenn da viel los ist und du hast irgendwie vielleicht einen Rampenmitarbeiter und zwei LKWs, die hintereinander stehen, bin mir nicht sicher, dass der jedes Mal die Möglichkeit überhaupt hat, nachzuzählen, sind denn das jetzt wirklich 50.000 Schuhe oder sind es vielleicht
Klar.
48.000? Also das sind schon Sachen, die auch unglaublich manuell aktuell noch passieren, die man auch nicht ohne weiteres digitalisieren kann, aber wo man zumindest ein bisschen mehr Sicherheit, ein bisschen auch mehr Schnelligkeit, sage ich mal, erreichen kann, wenn man das Ganze digitalisiert und dann sich auch darauf einigt, wie man diesen Prozess organisiert.
Jetzt vielleicht so eine Frage, weil mich das einfach interessiert. Habt ihr bei TradeLink auch so Marketing-Case-Studies oder generell Case-Studies auf eurer Website, weil ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Ja, klar, natürlich.
Habt ihr irgendwelche großen, schon größere Referenzkunden?
Haben wir, ja, sicherlich. Weiß nicht, ob das jetzt hilft hier im Podcast, aber klar.
Nee, dann gucke ich da mir auf jeden Fall das mal auf der Webseite an. Ich finde diese Case Studies generell ganz cool, weil ich mir das halt dann auch besser vorstellen kann, wie halt eine Firma eine Technologie einsetzt. Und ich glaube, es gibt fast keine besseren Sachen, meiner Meinung nach, über irgendeine Tech-Firma zu lernen, als sich diese Marketing-Case Studies anzugucken.
Ja, da kann ich, also stimme ich dir zu. Wirst einige im Blog finden, quasi auf der Webseite.
Cool. Also auch an alle Hörer da draußen, die das interessiert, schaut euch das an. Und ja, wir haben jetzt über TradeLink gesprochen, vorher über dich als Product Manager und jetzt interessiert mich natürlich dein Arbeitsalltag so ein bisschen in der aktuellen Rolle. Das heißt, was machst du als erstes, wenn du ins Büro kommst und wie kann ich mir so einen typischen Tag von dir vorstellen?
Witzige Frage, wir sind eine Remote-First-Firma. Das heißt, es gibt gar nicht unbedingt ein Büro. Aber was ich zuerst mache, also wenn ich den Laptop aufmache, ist das Erste, was ich mache, erstmal irgendwie mir einen Überblick zu verschaffen. Ich habe wahrscheinlich wieder neue Nachrichten bekommen. Vielleicht habe ich irgendwie, ist jemand krank geworden oder ich habe bestimmte Termine am Tag, die ich noch umorganisieren muss. Das passiert dann meistens irgendwie so zwischen 8 und 9. Und dann geht's eigentlich richtig los erst mit tatsächlich meistens aktuell mit einem One-on-One, mit meinem Work-Student-Intern, den ich gerade habe, liebe Grüße an Harris, mit dem wir einfach kurz durchgehen, hey, was sind die Prioritäten heute, was machen wir? Aber generell geht's dann erstmal los mit einem Daily-Check-In, dass man halt irgendwie, das ist tatsächlich wieder eine Scrum-Sache, wo wir vorhin schon uns schon drüber unterhalten haben, dass man mit dem Team sich kurz zusammensetzt und irgendwie 15, 20 Minuten maximal durchspricht, was ist denn die Prio heute? Was haben wir bisher geschafft? Was sind vielleicht Risiken für den Sprint zum Beispiel? Was sind Risiken für den Tag? Muss jemand spontan zum Arzt zum Beispiel und kann deswegen irgendwie seine Aufgaben nicht erledigen? Die müssen auf jemand anders umgeschult werden. Gab es irgendwie gestern eine Situation, wo wir dachten, man bräuchte für eine Aufgabe 5 Stunden oder 5 Tage und haben gemerkt, oh, das wird viel mehr oder es wird viel weniger oder so. Dann kann man entsprechend umplanen oder sich halt neu priorisieren. Aber meistens geht es halt darin, ein bisschen das Team nochmal am Morgen so ja zusammenzubringen, zu sagen, hey, wie geht's euch allen? Lass uns mal einen Kaffee trinken und kurz drüber sprechen, was sind denn die Aufgaben für heute? Was ist der Fokus für heute? Und müssen wir irgendwie was umplanen oder nicht? Und dann geht es meistens danach in so Tech-Diskussionen. Das heißt, also jeder Entwickler in meinem Team hat bestimmte Aufgaben, Tickets sozusagen, signed. Und wenn es dabei Nachfragen gibt, wo ich mit rein muss oder wo vielleicht die Designerin oder der Designer nochmal rein muss, dann wird das da besprochen. Es sind dann meistens irgendwelche Fragen, die halt, die man sich aufgeschrieben hat während des Tages oder des Abends am Vorher und man hat dann halt diese Fragen mit reinbringt und würde das dann halt diskutieren und zu einem Schluss bringen. Dann Stakeholder-Check-ins, entweder zur gleichen Zeit oder halt dann später, dass man also als Projektmanager meistens sich nochmal abspricht mit dem Support-Team, mit dem Marketing-Team, mit Sales, vielleicht gibt es irgendwelche neuen Anforderungen, die man noch nicht bedacht hat. Viele Coffee-Chats, die man nochmal irgendwie macht, um so den Puls der Firma nochmal abzutasten. Und dann je nachdem, wie weit man mit in der Epic-Arbeit ist oder in der PM-Arbeit, könnte man Discovery Calls haben, heißt, ich würde einen Kunden anrufen oder einfach jemanden in dem Bereich, mit dem ich sprechen müsste, um ein Problem besser zu verstehen, um vielleicht Ideen zu validieren, solche Sachen. Es kann aber auch sein, dass es an dem Tag nicht klappt und ich eher noch in der quantitativen Analyse bin, also würde ich mich wahrscheinlich dann mit dem Analytics-Team oder selber an SQL schreiben, machen. Teilweise ist man schon ein bisschen weiter, dann würde man an Konzepten arbeiten, zum Beispiel würde versuchen, diese Problematik, die man dann schon definiert hat und weiter irgendwie zusammengefasst hat, diese dann mit Lösungen zu belegen oder mit Ideen zumindest schon mal, die dann irgendwie zusammengefasst werden können. Ganz viel Whiteboarding, normalerweise am Tag, einfach um die Ideen klar zu machen, um auch anderen den Gedankengang zu erklären, um selber Probleme besser zu verstehen, solche Sachen. Ja, und einfach ganz viele Absprachen mit ganz vielen Leuten.
Also ziemlich viele Sachen am Tag und auch ziemlich viel Koordination zwischen den verschiedenen Abteilungen. Und deshalb vielleicht einfach auch mal so eine Frage, als Schnittpunkt zwischen den ganzen Abteilungen und Parteien, die, ich sag jetzt mal, auch teilweise Interessenskonflikte haben, du aber jetzt nicht der Vorgesetzte von denen bist, hast du da gute Strategien, wie man alle Leute an einen Tisch bringen kann?
Du meinst jetzt, also wenn ich jetzt, weil ich keine Autorität sozusagen habe, wenn ich, dass ich sie nicht manage, dass ich trotzdem irgendwie was von
genau,
denen
also
bekomme?
Jetzt halt in dem Sinne, du musst ja versuchen, die Interessen aller Abteilungen irgendwie abzuwägen. Und ich glaube, da gibt es ja auch vielleicht in einer kleinen Firma dann doch teilweise Interessensunterschiede oder auch verschiedene, ja, wie sagt man einfach, verschiedene Meinungen, was jetzt besonders wichtig ist und was jetzt gemacht werden muss und vielleicht auch die Absprache und wie gelingt dir das am besten, da die verschiedenen Interessen zu koordinieren?
Also ich finde, Stories sind meistens die most powerful. Ja? Du musst irgendwie, ja, Vision ist ein bisschen viel gesagt, aber du musst irgendwie eine Story haben. Du musst irgendwie verstehen, warum ein Problem gelöst werden muss. Ich nenne das gerne explain the pain. Du musst halt wirklich jemandem oder einer Gruppe auch vor allem erklären, warum sie das denn jetzt machen sollen, sozusagen. Also was ist denn der Kern des Ganzen, ja, wenn ich jetzt irgendwie hingehe und sage, hier, ich habe dir 3 Tickets definiert, mach mal, dann, also wenn es ein guter Entwickler ist, wird er mir einen Vogel zeigen. Da geht es halt darum, denen zu erklären, hey, wir haben ja das Problem erkannt, wir haben das validiert in so und so viel Kundencalls, das Problem ist folgendes, und geht halt irgendwie durch den Arbeitsalltag in der Zielgruppe in dieser bestimmten Situation, in der man halt ein Riesenproblem oder etwas erklärt, was halt wirklich painful ist, was wirklich einfach weh tut beim Zuhören sogar schon, ja. Und wenn man dann halt sagen kann, hey, das sind die Sachen, die wir schon gelernt haben, hier sind die Datenanalysen, hier sind die Informationen aus unseren Interviews, wir hatten schon ein paar Ideen, die wir besprochen haben mit den und den Kunden in den und den Bereichen. Und ich würde gerne mit euch jetzt einen Workshop machen, um vielleicht ein paar Konzepte zu entwickeln. Dann ist es um einiges einfacher, als wenn man einfach was vorlegt. Also generell, glaube ich, ist es heutzutage so bei vielen so, hoffentlich bei allen guten Leuten, dass die keinen Bock haben, einfach was abzuarbeiten, das man denen vorher definiert. Ne? Also die möchten Probleme lösen in den allermeisten Fällen. Und diese Probleme, die musst du einfach denen gut vorlegen und erklären, was das für Probleme sind, und dann sollen die das selber lösen. Also die haben ja meistens eine viel bessere Idee oder viel besseren, sag ich mal, Ideenschatz, als ich jetzt als einzelne Person. Meistens kann man im Team dafür mehr erreichen.
Stimmt. Also stimme ich dir zu 100% zu, und Storytelling ist, glaube ich, immer gut, um Leute zu motivieren. Und wenn ich so an meine Arbeit im Verein nachdenke, wie es mir gelungen ist, die Leute am meisten zu motivieren, wo alle Leute ehrenamtlich gearbeitet haben, war es auch so eine Vision. Und das ist ja dann auch irgendwo ähnlich, weil ich glaube, es gibt wenige Sachen, die so stark sind, wie wenn man halt eine gute Vision hat. Und wir halt als Börsenzirkel haben halt gesagt, wir wollen halt auch wirklich Finanzwissen demokratisieren. Wir wollen Strukturen aufbrechen. Wir wollen nicht, dass nur Leute ins Investment Banking oder Private Equity oder wo auch immer halt hinkommen, die da aus diesen Familien kommen. Und ich glaube, das war halt was sehr viele Leute geteilt haben. Und ja, wenn du jetzt das schon so erzählt hast und auch so ein bisschen von deinem Arbeitsalltag, würde mich vielleicht so ein fiktiver Product-Feature-Prozess sehr interessieren. Also nehmen wir mal irgendwie an, ihr sagt jetzt, ihr habt vielleicht eine App oder so. Oder ihr macht das jetzt, ich weiß gar nicht, ob ihr das halt schon habt oder nicht, muss ich jetzt auch gestehen. Und nehmen wir mal an, du müsstest jetzt irgendwie eine App einführen, wo alle Leute halt die Information haben können. Zum Beispiel, ich bin jetzt halt in so einer Lagerhalle und ich kann jetzt meine App morgens aufmachen und dann sehe ich halt schon, okay, irgendwie um 8 Uhr kommt Lieferung A, um, keine Ahnung, 9.20 Uhr kommt Lieferung B. Wie würdest du an sowas rangehen?
Genau, das klingt jetzt schon, als wäre man relativ weit in dem Prozess. Eigentlich geht es ja erstmal darum, das Problem zu verstehen. Und vielleicht hat man das schon mal gehört, es gibt so einen Double Diamond Prozess, eigentlich Design Thinking Prozess, den ich sehr gut finde als Methode. gibt ja noch andere, Lean wäre so ein Beispiel. Aber beim Design Thinking Prozess geht es halt darum, dass du zuallererst das Problem richtig breit machst. Also zu verstehen, welche potenziellen anderen Probleme gibt es denn noch in dem Bereich. Ja, also Double Diamond, weil man es eben zuerst quasi, wenn man sich das von links nach rechts denkt, einmal ganz breit macht, das ist wie so ein Dreieck eigentlich erstmal, und dann halt quasi ein Dreieck auf der anderen Seite, dass du es wieder zumachst, heißt, das ist die erste Raute, einen Diamanten, sagt man gerne, um dann halt erstmal das Problem in der Breite zu verstehen, ganz, ganz viele Fragen zu stellen, noch überhaupt nicht über Lösungen nachzudenken, um dann halt irgendwann vor eigentlich 50 Probleme zu stehen, die man natürlich nicht alle gleich lösen kann, ja. Und deswegen geht es dann danach dann darum, zum Beispiel mit den Five Whys, wie wir vorhin besprochen haben, oder anderen Methoden, zu verstehen, okay, wie kann man denn diese 50 Probleme besser identifizieren und quasi zusammendampfen auf so 1, 2, 3 Kernprobleme, die man lösen möchte. Und diese Kernprobleme sind ganz häufig diese fundamentalen Probleme, die darunter liegen, die, wenn man die löst, eigentlich jetzt nicht, vielleicht nicht 50, aber 20, 30 davon lösen könnte. Und dann ist man quasi in dieser Mitte, und das ist ein Double Diamond, weil man danach das Ganze wieder aufmacht. Das heißt, du hast jetzt irgendwie ein Problem definiert, das ist der Punkt, an dem man mit den Designern und sich den und den Entwicklern zusammensetzt und überlegt, okay, welche möglichen Lösungen können wir dann entwickeln für diese Problematik? Und das kann völlig wild werden. Ja, also ich finde es immer ganz witzig, gibt es eine Methode, die heißt Crazy Eight. Das heißt, du stellst dann quasi 8 völlig verrückte Ideen, das tut jeder von uns. Das heißt, je mehr Leute du im Raum hast, hast du dann teilweise irgendwie 80 oder so Lösungen, potenzielle Lösungen. Und die müsste man halt dann, die haben meistens Überschneidungen und da überlegt man sich, okay, welche von denen ergeben irgendwie Sinn, wie kann man das priorisieren, einige davon werden super schwierig umzusetzen, andere davon weniger. Hat man mit dem Schwierigeren wirklich so viel mehr Hebelwirkung, sag ich mal, und überlegt sich dann von diesen, keine Ahnung, 80 Lösungen, übertrieben gesagt, wie bringen wir das runter auf die eine Lösung oder das eine Feature-Set, das wir erstellen können, was dann wirklich die Mehrheit dieser Probleme löst für diese bestimmte Zielgruppe. Ja? Heißt, dann schließt man das Ganze wieder und sagt, wir haben jetzt irgendwie wir sind von null erstmal Research gemacht, haben mit Kunden gesprochen, haben Datenanalyse gemacht, um das Problem besser zu verstehen, in der ganzen Breite, haben dann eher in so qualitativen User-Testing oder vielmehr User-Interviews werden immer noch das noch weiter runtergebrochen, in Workshops runtergebrochen, haben dann wahrscheinlich eher intern geguckt, welche potenziellen Möglichkeiten gibt es hier, wie kann man es möglicherweise lösen, um dann halt danach wirklich mit Prototypen zum Beispiel auf Kunden zuzugehen, um zu sagen, hey, welche von diesen Lösungen passen, welche davon lösen das Problem nicht, welche davon sind vielleicht besser, einfacher, intuitiver als andere. Und wenn man das dann hat, dann gibt man das ans Entwicklungsteam und sagt so, okay, ab jetzt dürft ihr alleine laufen und implementiert das bitte. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne.
Das macht alles Sinn und in Anbetracht dessen ist das Beispiel mit der App echt schlecht gewählt gewesen. Aber jetzt, glaube ich, habe ich es auch nochmal wirklich besser verstanden, wie das alles abläuft. Und was ich dich auch noch fragen wollte, weil du jetzt schon viele dieser Sachen angesprochen hast, wie denkst du denn eigentlich über Open Innovation, also darüber, dass man halt diese Innovationsprozesse öffnet und halt wirklich ganz viele verschiedene Stakeholder mit reinnimmt? Du hast jetzt eh schon über Kunden gesprochen und auch andere Leute und hast auch gesagt, andere Teams haben gute Ideen, aber es gibt ja manchmal auch so Ideenbörsen, also dass so irgendwie Unternehmen Sachen ausschreiben und die halt nicht selber vielleicht nicht weiter wissen und dann halt so Open Sourcing auch machen.
Also finde ich eine sehr spannende Idee, ja, aber das ist für mich Alltag. Also wenn Open Innovation eigentlich heißt, dass du halt nicht nur intern innerhalb deiner Firma drüber nachdenkst, sondern dass du eben auch Ideen aus extern bekommst, dann ist das für mich mein täglich Brot. Also ich könnte, glaube ich, das, klar kann man das machen, ja, aber ich glaube, da kommen dann keine guten Lösungen bei raus. Du musst eigentlich Externe mit einbinden in einer guten in einem guten Produktentwicklungsprozess. Ideen haben eigentlich immer alle. Es geht halt darum, die guten Ideen von den nicht umsetzbaren Ideen oder vielleicht nicht logischen Ideen zu trennen. Aber trotzdem ist es unglaublich wichtig, glaube ich, dass man einfach aus dem Büro mal raussteigt und irgendwie mit den Zielgruppen selber spricht, um herauszufinden, was ist denn das Kernproblem dahinter.
Definitiv. Ich finde das auch erschreckend, wenn man sich vorstellt, dass das ein neues Konzept sein soll.
Ja, also ist bestimmt so, ne, für die wirklich großen Firmen, die das noch nie gemacht haben, aber also, ja, sagt man schon ganz lange in Product, get out of the building. Also du musst halt wirklich mit den Leuten sprechen, um auch deine eigenen, ich weiß gar nicht, das deutsche Wort ist, Bias. Also du musst halt wirklich versuchen, dass du selber dich von deinen Ideen löst, ein bisschen, von deinen Lösungen löst, um erstmal das Problem zu verstehen und dann vielleicht was zu entwickeln, was wirklich Sinn ergibt. Und das kann, warum nicht dann auch die Leute mit einbinden, von denen man die Probleme gehört hat? Klar.
Klar, vielleicht noch zwei abschließende Fragen. Die erste davon ist, was liebst du eigentlich am meisten an deinem Beruf?
Es ist schon geil, wenn man nach viel Arbeit auf diese Graphen guckt, auf dieses Dashboard guckt und sieht, wie plötzlich die Metriken sich verbessern, nach irgendwie 2 Tage nach dem Release oder so. Wo man wirklich sieht, okay, ich hab einen krassen Impact gehabt, es hat wirklich was gebracht. Ja. Wir haben irgendwie vielleicht vorher eine stagnierende Linie gesehen. Das kann User Activity sein, das kann Revenue sein, das kann alles Mögliche sein. Plötzlich geht die irgendwie steil nach oben. Ziemlich cool. Hast du gesehen, dass du was gemacht hast, ja? Das ist, glaube ich, so eins der Sachen, die man wirklich gerne sieht. Und ähnlich, wenn man irgendwie, gut, im SaaS ist es einfacher, aber wenn man irgendwie dann wirklich diese Web-Recordings sieht, also wie die Nutzer sich verhalten auf der Plattform, und du siehst halt, wie die plötzlich viel besser, einfacher, besser arbeiten können. Gut, B2B in unserem Fall, ja, aber das ist schon cool. Also vielleicht mal ein Beispiel zu geben. So eine Lösung muss nicht immer gut aussehen oder muss nicht immer schön sein. Ich hatte ganz am Anfang jetzt bei Tradelink zum Beispiel, haben wir ein Feature eingebaut, das quasi noch vor der Release-E-Mail, die wir rausschicken, um den Kunden zu sagen, hey, es gibt ein neues Feature, haben wir schon gesehen auf unseren Dashboards, dass wir irgendwie 3-mal mehr Interaktion haben in dem Bereich, in dem wir es haben wollten, als wir das eigentlich geplant hatten. Und mussten unsere Ziele neu anpacken und haben gesagt, okay, wir müssen irgendwie höhere Ziele setzen, weil das ist ganz klar etwas, womit wir in die richtige Richtung gestoßen haben. Und ich glaube, das ist für mich zumindest so das Geilste daran.
Das verstehe ich. Ist auch so ein bisschen dann wie bei einem handwerklichen Beruf, bei einem Tischler, der hinterher vielleicht am Ende des Tages sieht, was er gemacht hat, kannst du es dann ja auch irgendwie visuell sehen, dass das jetzt nicht nur alles abstrakte, mentale Arbeit war, sondern dass die auch zu irgendwas geführt hat.
Genau.
Und die letzte Frage ist meine Zukunftsfrage, und zwar, wie stellst du dir die Welt 2050 vor? Werden wir alle mit digitalen Währungen bezahlen? Glaubst du, wir bekommen unsere Pakete mit Drohnen geliefert und leben wir im Metaverse?
Ich habe selber noch Zweifel an dem Metaverse, aber vielleicht bin ich da einfach altmodisch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in der Medizin oder bei der Planung im Ingenieurwesen solche Sachen wirklich cool wäre. Wenn man sich dann nicht nur Sachen vorstellen muss oder irgendwie modellarisch aufbauen muss, sondern dass man wirklich so, wie man jetzt gerade daran arbeitet, etwas sich komplett neu, also bauen kann sozusagen in diesem Metaverse, ohne dass man ein Menschenleben riskieren muss oder ohne dass man vielleicht eine Struktur gefährden muss, eine Brücke einsturzgefährdet macht, wie auch immer. Kann mir gut vorstellen, dass es das so was interessant wird. ich weiß nicht, ob man das noch kennt, es gab mal vor einer Weile, ich weiß gar nicht wann, das hieß irgendwie Life 2.0 oder so, dass man wirklich ein Avatar hatte in einer künstlichen Welt, das ist jetzt schon also bestimmt 10 Jahre her oder so.
Ja, Second Life, glaube ich, meinst
Second
du?
Second Life, irgendwie so heißt das, genau. Ich fand es damals schon seltsam, aber also vielleicht sind wir inzwischen weiter, vielleicht ist die nächste Generation da vorher, keine Ahnung, kann sein. Kann ich mir gerade noch schwer vorstellen, aber die haben so viel Geld reingesteckt, dass es bestimmt irgendwie Sinn ergibt. Was ich sehr cool finde, ist einige dieser Funktionen, die Google Maps hat zum Beispiel, also gibt es nicht überall auf der Welt, aber gibt einige Bereiche, wo man halt sein Handy irgendwie hochhält und dann mit der Kamera die Umgebung wahrnimmt und man dann quasi auf dem Bildschirm Pfeile sieht, wo man hingehen muss zum Beispiel. Also das versteht, wo du gerade bist, aufgrund der Gebäude, die um dich herum existieren, und zeigt dir quasi dann den Weg zwischen diesen Gebäuden oder zeigt dir halt an, hey, in diesem Gebäude gibt es übrigens vielleicht die Kaffeekette, die du so gerne magst, willst du nicht mal kurz anhalten? Du kannst das, also ne, solche Sachen finde ich schon cool, ein bisschen Augmented Reality, aber so richtig krass Metaverse kann ich mir ganz schwer vorstellen. Kommt aber bestimmt noch. War das noch? Digitale Währungen, das glaube ich schon. Irgendwann. Es wird noch ein bisschen dauern. Aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Kann mir auch gut vorstellen, dass es dann irgendwie über Smart Contracts viel einfacher wird, Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Das sehe ich schon auch. Das mit den Drohnen, glaube ich, wird passieren. Die sind schon sehr, sehr weit eigentlich. Ich glaube, das Hauptproblem ist immer noch, dass sie irgendwie den Luftraum nicht so ganz für sich beanspruchen können. Aber auch das kann man lösen. Ich bin immer noch der Hoffnung, auch wenn es jetzt schon irgendwie 5 Jahre später ist als geplant, dass ich mal irgendwann in einem Auto sitzen kann oder einem Auto-ähnlichen Objekt sitzen kann, das einen Kühlschrank in der Mitte hat, wo ich meinen Wein trinken kann und nicht darauf achten muss, dass ich selber das Auto nicht mehr fahren muss, quasi. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich glaube, es ist Autonomous Driving, tatsächlich auch autonome Menschen, also Drohnen mit Menschen drinnen, autonome Drohnentaxen sozusagen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und die machen gerade tolle Fortschritte in der Energie. Also Fission, glaube ich, wird unglaublich spannend. Regenerative Energien wird unglaublich spannend. Ich glaube, das sind so die Sachen, wo ich uns schon sehr weit sehe. Ich bin echt gespannt, wie das mit dem Weltall aussieht später. Aktuell machen sie halt ihre Fortschritte, aber ob das jetzt einfach nur ist, um, keine Ahnung, irgendwann mal Asteroiden, also Minen auf Asteroiden aufzubauen, oder ob es irgendwann mal darum geht, tatsächlich eine Space Station aufzubauen, wo wir dann der Erde entfliehen, weil wir sie gerade vergiften. Keine Ahnung, aber ich finde es alles sehr, sehr spannend.
Ja, gerade mit dem Weltall kriege ich schon ein paar Sachen mit. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da sagen kann und darf, aber gerade viele, ich sage jetzt mal, Cloud-Computing-Konzerne machen da einiges. Und zum Beispiel Elon Musk, ich glaube, Starlink heißt das Projekt. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber wollen ja auch das Internet ins Weltall bringen. Und ich glaube, das ist halt dann auch nochmal spannend, was einen halt dann vielleicht auch nochmal ganz neue Opportunitäten ermöglichen kann.
Ja, absolut, wenn die das hinkriegen, dabei nicht zu viel Müll zu verbreiten und sich dabei selber abzuschießen. Also cool. Ich bin sehr gespannt, wirklich. Ich glaube, wir sind in der Generation, in der wir unglaublich viel Fortschritt in unglaublich kurzer Zeit sehen werden. Leider Gottes ist, oder leider generell, ist es häufig so, dass Fortschritt eben auch viele Fehler bedeutet. Und ich hoffe, dass wir das noch hinkriegen, diese Fehler zu korrigieren, bevor es zu spät ist.
Definitiv. Das sind, glaube ich, auch sehr schöne Abschlussworte. Deshalb, Dennis, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei mir im Podcast warst. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich habe neue Einblicke bekommen, was eigentlich ein Product Manager macht.
Cool, ja, hat Spaß gemacht, danke dir. Dann schönen Abend.
Ciao. Vielen Dank für das Hören der Folge. Auch vielen Dank für das Verständnis der Community, dass vielleicht einfach mal eine Folge nicht am Donnerstag rauskommt. Jetzt gerade am Anfang ist es einfach schwierig, sowohl meinen Beruf als auch den Podcast gleichzeitig zu managen, was unter anderem daran liegt, dass ich einfach noch keine Pufferfolgen habe. Heißt, jede Woche muss ich schauen, dass ich einen Interviewpartner finde und dass ich dann auch die Folge schneide. Manche Interviews habe ich halt am Mittwochabend und dann schaffe ich es nicht mehr, die zu schneiden, weil ich auch für meinen Beruf ausgeschlafen und fit sein möchte. Ich treffe aber Maßnahmen bzw. habe die schon in die Wege geleitet und bin gerade auch mit einem Freelancer in Kontakt, der hoffentlich in Zukunft meinen Podcast schneiden wird. Und das könnte dann vielleicht auch nochmal zu so ein paar Verzögerungen führen. Aber ich merke halt auch, der Stein kommt jetzt langsam ins Rollen. So ein bisschen wie im Vertriebsprozess. Manche Leute, die ich vielleicht Anfang April angeschrieben habe, die haben jetzt langsam Zeit und da baut man sich so ein bisschen auch seine Pipeline auf. Und ja, also einfach vielen Dank für euer Verständnis. Ich gebe hier mein Bestes und ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn ihr reinhört. Ich freue mich auf euer Feedback und gerne auch eine Bewertung auf Spotify oder so dalassen. Bis dahin, macht's gut und vielen Dank. Servus.